Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Wenn Sie im Hintergrund Autos hören oder mal einen Trecker oder ein Flugzeug, dann sind es die üblichen Geräusche des Landlebens in der Pfalz. Wir, das sind heute die SWR-Redakteurin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler, die Germanistin Stefanie Schmoll und neben mir der Autor Hans Till. Er wurde 1954 in Baden-Baden geboren und lebt in Heidelberg, wo er 1978 den Wunderhorn Verlag mitbegründet hat. Seit 20 Jahren leitet er den international renommierten Workshop Poesie der Nachbarn im Künstlerhaus des Landes Rheinland-Pfalz in Edenkoben, dessen künstlerischer Leiter er seit 10 Jahren ist. Hans Till hat unter anderem 6 Gedichtbände veröffentlicht, zahlreiche Bücher aus dem Französischen übersetzt und andere, vor allem Lyrikanthologien, herausgegeben. 2004 erhielt er den Peter-Huchel-Preis und bis 2017 war er im Präsidium des Deutschen PEN. Sein neuester Gedichtband, der Heisere an Archimedes, erschien im Poetenladen Leipzig. Hans Till, warum dieser Titel?
Du weißt ja, dass ich immer programmatische Titel habe für meine Gedichtbände, also Kühle Religionen oder Museum der Ungeduld oder zivile Ziele und so weiter. Bei dem Heiseren Anarchimedes habe ich etwas länger gebraucht als sonst, bis ich auf den Titel gekommen bin. Ursprünglich war wohl der Titel des Gedichts, das auch in diesem Band aufgenommen ist, Kropotkin im Hals. Das war diese Vorstellung, dass wenn man einen russischen Namen sagt, dass es im Hals kratzt. Und ich habe sogar eine gewisse Zeit lang mit der Idee geliebäugelt, den Gedichtband Kropotkin im Hals zu nennen. Und dann aber hatte ich plötzlich das Gefühl, dass Kropotkin sozusagen philosophisch eine zu direkte Adresse ist, dass man also zu sehr an eine ganz bestimmte Person denkt, wenn Kropotkin aufgerufen wird. Fürst Kropotkin, der über die gegenseitige Hilfe in der Menschen- und Tierwelt und so weiter. Ich wollte diese anarchistische Richtung haben, aber ich wollte die anarchistische Richtung poetisch haben und nicht unbedingt politisch. Und dann kam mir eben diese Idee mit dem Anarchimedes, was eben mehrere Personen ist eigentlich im Grunde, mehrere Hausnummern in der europäischen Philosophie. Und da kann man ja einiges dran aufhängen. Beispielsweise sagte Archimedes mal, er könne, wenn man ihm nur einen festen Punkt gebe, könne er die Welt aushebeln. Er könne die Welt aus ihrer Angel herausheben. Und das ist natürlich eigentlich ein anarchistischer Gedanke.
Und kein, sagen, das haben die Anarchisten auch versucht.
Genau, sie haben es versucht, haben es vielleicht nicht hingekriegt, aber das ist nochmal eine andere Frage.
Ist der Anarchimedes, also in der direkten griechischen Bedeutungsnachfolge, ein Gegen-Archimedes? Und damit ist der Titel auch sowas wie eine Fortsetzungsvariante der 67-68er französischen Parole ni Dieu, ni Maître, aber auch ni Maître. Also weder Gott noch Meister noch Meter. Das heißt auch ein Gegner, eine Alternative zu einer binären Logik oder einer Zweckrationalität oder einem Denken, das auf schiere Funktionalität gründet.
Ja, das ist ein Titel von Hans-Peter Dürr, ne, von dem Ethnologen Hans-Peter Dürr. Er hat sogar eine Zeitschrift für Anarchismus herausgegeben, die Ni Dieu ni Maître hieß, nach der Parole von Daniel Guérin, um jetzt mal alle Personen zu benennen, die da dahinter stecken. Es gibt irgendwo in einem der Gedichte in diesem Band, ich weiß nicht mehr in welchem, legt das lyrische Ich sich zu dem Urmeter und misst sich daran. Und das ist natürlich sozusagen eine ironische Verbeugung gegenüber dieser binären Logik, die uns im Moment total auf den Wecker geht, weil wir ständig sozusagen mathematische Nachrichten haben. Wir schalten die Nachrichten ein und es ist die neuen Scores der Präsidentenwahlen werden verkündet oder es werden die Infektionszahlen verkündet und weiter wird dann noch ein bisschen Text gesprochen und dann sind wir schon an der Börse.
Ist dieser heisere Anarchimedes sozusagen das lyrische Ich dieses Bandes? Noch eine Drehung, unverschämter gefragt, bist du selbst dieser heisere Anarchimedes?
Also natürlich ja und natürlich nein. Also lass es mich so sagen, ich etwas von der systemischen Gegnerschaft habe ich mir noch bewahrt und vielleicht ist für mich das Gedichteschreiben hängt damit auch zusammen, dass man nicht einverstanden ist. Das ist aber natürlich nicht der politische Anarchismus, wie er sich in der Geschichte herausgearbeitet hat, schon gar nicht die Propaganda der Tat oder so irgendwelche Sachen aus dem 19. Jahrhundert, wo man Bomben geworfen hat und so. Also dieser Anarchismus ist damit natürlich nicht gemeint. Es gibt ja in der griechischen Philosophie auch und in der Scholastik gibt es immer wieder irgendwelche Personen, die aus dem Rand der Zivilisation kommen und dann irgendetwas wie Anarch heißen. Also es gibt einen Anarcharsis beispielsweise, der in Griechenland die erste Zivilisationskritik formuliert hat. Ein Philosoph aus der skythischen Wüste angeblich sei er nach Griechenland gekommen und schildert dann, was ihm alles nicht gefällt an der griechischen Kultur. Also das heißt, es gibt immer diese Gegentypen, die haben oft diese Anar-Kürzel in ihrem Namen. Und Heiser ist ja vielleicht deshalb, so wie ich jetzt auch Heiser bin, weil er sich die Stimme heiser geschrien hat vielleicht. Vergeblich, weil er nicht gehört wird. Ja.
Also ich finde das sehr interessant und umso toller, also ich genieße es sehr, dass du jetzt auch da bist, dass wir dich direkt fragen können. Und im kleinen Vorgespräch habe ich ja schon gesagt, wenn ich diese Gedichte von dir lese, sehe ich da auch oder entdecke für mich einiges an Rätseln da drin. Und die Antwort von Hans Thiel war, nö, es gibt überhaupt gar keine Rätsel, das ist doch alles total klar. Da sollten wir noch drüber reden. Aber ich frage mich dann schon, da steckt ja schon sehr viel Bildungshintergrund dahinter. Auch was du jetzt sagst, diese ganzen Anarch-Menschen, die mit dem anderen Namen, Archimedes hat man schon mal gehört, die anderen jetzt vielleicht noch nicht. Also setzt du voraus, dass man das alles weiß als Leser oder sind dir deine Leser egal? Oder ich frage mich, geht denn viel verloren beim Lesen, wenn man diese Bezüge nicht erkennt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da viel verloren geht. Ich denke immer, dass die Gedichte auch interessant genug sind, wenn man nicht weiß, wer Attar war, wie in diesem einen Gedicht, Walk Like an Egyptian. Das ist, außerdem gibt es ja Google. Man kann ja, viele Dinge kann man ja, jeder holt sich bei Wikipedia seine Infos, wieso nicht mal Attar eingeben beispielsweise. Klar. Oder gut, bei dem Anarchimedes ist es so, dass ich den wirklich erfunden habe, denn den gibt es nicht, aber dafür kennt den Archimedes ja jeder. Ja?
Und ich finde das Tolle halt, dieses, was im griechischen Wort ja schon drinsteckt, also dieser Herrschaftsverlust und diese Gleichrangigkeit jetzt zwischen den sprachlichen Zeichen, die wir dann haben, also diese Worte, die gleichberechtigt nebeneinander stehen, und das ist für mich der Akt der Anarchie darin auch dann, ja.
Kerstin, ich wollte es aber nicht abhalten vom Lesen des Gedichts, mach das. Mein Vorschlag ist, bevor wir zu diesen zentralen und wirklich schwierigen Fragen kommen, was die Texte angeht, zusammentragen, was passiert da drin, was kommt da drin vor, was sind die Themen, was sind die Gegenstände. Also, er hat 7 Kapitel, er hat rund 100 Seiten, aufgeteilt in 7 Kapitel mit jeweils 8 bis 11 einzelnen Gedichten. Die meisten sind so eine halbe Seite bis zu einer Seite, einige davon gehen auch über 2 oder 3 Seiten. Es gibt seltsame Kapitelüberschriften, zum Beispiel, damit beginnt er mit diesem Kapitel, die Theorie der Tische endet mit Dörfer aus Mücken. Ja, also was steht drin? Ja, das kann man so einfach wie bei den meisten anderen Lyrikbänden oder wie bei vielen anderen Lyrikbänden gar nicht beantworten. Was sind die häufigsten Motive?
Also ich finde es spannend, dass die Motive ja immerhin sehr klar erkennbar sind. da gibt es andere Lyriker unserer Gegenwart, da ist nicht mal das erkennbar. Da geht es um sehr viel abstraktere Sachen. Wenn ich an Katharina Schultens denke oder so, da finde ich, da fühlt man sich ja, weil wir jetzt diese binäre Logik angesprochen haben, diese Gedichte sind ja sowas zum Beispiel. Da geht es ja um so eine Computerlogik. Und hier bei Hans Till finde ich es schon immer besonders spannend, dass da eigentlich ganz viele Motive kommen, die kenne ich so von aus Kindertagen. Es werden Dörfer erwähnt, es wird das Brot erwähnt und die Mutter und die Schürze und der Vater und seine Hosenträger. Und die Bilder werden aber zum Teil neu gedeutet, aber auch in ganz neue, unerhörte Zusammenhänge gestellt, wo ich finde, da geht ein völlig neues Universum auf, wo ich mich jedes Mal fragen muss, was heißen diese alten Wörter denn jetzt noch für mich? Haben die überhaupt noch das Bild, was ich damit verbinde? Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess. Ich finde, es ist auch ganz schwer zu beschreiben, was da passiert, aber es passiert beständig. Und in jedem Gedicht wieder neu, umso mehr, je öfter Worte wiederholt werden. Also das Brot kommt ja öfter vor zum Beispiel. Oder die Dörfer aus Mücken werden am Ende, sind die nochmal die Überschrift von einem Gedicht zum Beispiel und so. Also es ist alles auch ständig in Frage gestellt, womit wir wieder bei der Anarchie eigentlich sind, dass ich mich selber auch fragen muss, was gilt denn noch? Und was habe ich für eine Hierarchie in meinen angelernten, schlauen Gedanken? Was sind die denn noch wert? Ja.
Für mich ist es auch so dieses Spiel eben mit diesen Redensarten, mit Überlieferungen, mit Traditionen der Lyrik einerseits, andererseits aber auch in der Familie über das Sprechen innerhalb der Familie, die Phrasen, die einem diese Sicherheit geben und die werden dann gebrochen. Wir haben ständige Brüche in diesen Wörtern drin und das erinnert mich sehr dann auch an diese Sprachkritik dann Wittgenstein, wo die Frage oder in dieser österreichischen Tradition stehende dann, also wenn ich jetzt auch Mayröcker wird auch als Mayröcksker dann wieder aufgegriffen. Dieses Hinterfragen der Frage, wie reden wir eigentlich miteinander? Wir haben zwischendrin auch mundartliche Formulierungen darin und dann wird das in einen neuen Zusammenhang gestellt und macht das umso sichtbarer.
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir mal 1, 2, 3 Gedichte hören.
Okay. Über die Ungeduld beim Fertigstellen eines Gedichts. 1. Die Ungeduld des Gedichts. 2. Seine Hand, träger als der Kopf, lief wie ein junger Hund durchs Gestrüpp der Schrift. 3. Die Geduld verloren, er habe sie nie gehabt. 4. Das glatte Bitumen des Wegs verschmäht, wie der Kletterer die Steigung des Steins. 5. Stolperte seine Hand in den stachligen Ranken des Geschriebenen, dem Gebück. 6. Und sein Blick schärfte sich nicht am Grün, dem von Traktoren gezogenen Teppich. 7. So strauchelte der Hund die Hand und brach sich ein Insektenbein. 8. Das Gedicht blieb stecken im blauen Fluss des Bick.
Ist da drin eine Poetik versteckt, oder?
Ja, es ist in jedem Gedicht eine Poetik versteckt.
Ja.
Da sagt die Überschrift, was in dem Gedicht drin ist. Die Ungeduld beim Fertigstellen eines Gedichts. Ein Gedicht zu schreiben ist eine Sache der Ungeduld wie auch der Geduld natürlich. Es ist beides. Ne? Man, zumindest ich schreibe so. Man schreibt sehr schnell einen Text und überarbeitet den dann sehr, sehr oft, sehr, sehr oft. Aber er sollte natürlich etwas von der Ungeduld noch in sich haben, die am Anfang da war, weil das natürlich auch der Sinn des Schreibens von Gedichten ist, dass man seine Ungeduld los wird vielleicht. Und die Durchnummerierung dieser Strophen ist ja eine Durchnummerierung, die nicht aufgeht. Also manche Strophe nimmt Anschluss an die vorherige Strophe und hat eine neue Zahl darüber. Also das heißt, das Zählen und das Gedichteschreiben, das sind zwei Zeiten eigentlich im Grunde, die hier so ablaufen, wenn man das Gedicht liest.
Die sich auch da widersprechen, ja. Die offenbar nicht zusammengehen.
Ja.
Ja, das wäre wieder der Widerspruch zwischen einer poetologischen Logik, einer poetischen Logik und einer binären Logik.
Ja, und Und es ist auch so, dass im Titel die Ungeduld beim Fertigstellen eines Gedichts schon ein kleiner Widerspruch steckt, weil das Fertigstellen ja doch keine Sache der Ungeduld ist, sondern eine Sache der Geduld. Ein Gedicht kann man nur mit Geduld fertigstellen, sonst wird es kein Gedicht.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen zum besseren Verständnis für Leute, die das Buch nicht kennen oder noch nicht kennen.
Sollten sie aber.
Zusammentragen, was so häufige Motive drin sind. Also das ist auf jeden Fall mal Dichtung und sind andere Dichter. Es tauchen mindestens gefühlt 20 oder noch mehr auf. Friederike May, Rücker, Rimbaud, das Nibelungenlied, Oskar Pastor, Walt Whitman, Kraas, Gertrude Stein, Waltrop, Poe, Peter Weiß, Abdelwahab Medeb, ein Freund von dir, Isra Pound, Hölderlin, also vermutlich könnten jetzt noch 10 oder 20 andere kommen. Also ist ein großes Themenfeld dieser Gedichte und des Gedichtbandes die Dichtung selbst, die Literatur, Texte, Sprache, Sprechen, ja, und auch Poetik. Es gibt, das hat, glaube ich, Nico Bleutke war das sehr schön gesagt, sowas wie eine rebellische Unterströmung darin. Das ist der anarchistische Zug, der eben kein strenger politischer ist, sondern eher sowas wie, naja, ein existenzialistischer Anarchismus vielleicht. Und es gibt natürlich sehr viele autobiografische Dinge drin auch, die allerdings meist versteckt sind, die nicht explizit als autobiografisch besprochen werden, bis auf den letzten Text, der, wie heißt der, der Vater?
Oder mein Vater war und so weiter.
Ja. Wobei, einverstanden, oder?
Ja, natürlich, ich bin mit allem einverstanden. Ich möchte bloß die Bemerkung machen, dass einiges, es wurde schon festgestellt, dass einiges Alemannisches, Dialektales drin ist. Und das ist vielleicht der größte Teil an Autobiografie, sind die fremden Sprachen, die seltsamen alemannischen Formulierungen. Es ist auch beispielsweise von Die finsteren Wegen von Michel Licht ein Gedicht zitiert aus der Prozessie 5. Ne? Das ist auch irgendwie vielleicht so ein Zeichen auf die gesprochenen Sprachen hin. Und das ist wahrscheinlich der größte Anteil an Autobiografischem, was da drin ist. Es sind diese gesprochenen Sprachen, das Elsässische meiner Mutter, das Schlesische meiner Großmutter, das Pommersche meiner Großmutter, all diese Sachen kommen da rein und sind dabei, die Wörter auch ein bisschen zu strapazieren und zu verändern.
Ich finde trotzdem, was man über dich vielleicht dabei auch feststellen kann, auch klar, wenn man diesen Band liest, aber ich kenne jetzt ja auch noch andere, ich finde, du hast eine sehr persönliche Art, natürlich Dinge zu sehen, die auch auf einer anderen Ebene natürlich was Autobiografisches sind. Ja. Und ich finde gerade bei dem Gedicht über den Vater, wenn es denn ein Gedicht über den Vater ist, diese, und das hat zum Beispiel Nico Bleutke auch gesagt, ich habe diese kleine Rezension auch gelesen, der sagt, es ist, man hat so, wenn man das liest, und er unterstellt dir das auch, dass das beim Schreiben passiert ist, diese Freude am Surrealen fließen lassen. Also, dass man einfach mal ohne Rücksicht auf irgendwelche Gesetze, dass man die Bilder fließen lässt, die aber in deiner eigenen Sichtweise sich zu neuen Bildern zusammenfügen. Ja. Und ich finde, da kann man auch eine gewisse, doch eine Art der Bildersprache drin erkennen, die eine typische Hans-Till-Bildersprache ist.
Ja, okay, da habe ich nichts dagegen.
Ich will unbedingt auf etwas zurückkommen, was du vorhin, Kerstin Bachtler, angesprochen hast, was wir da nicht weiter verfolgt haben, was übrigens in den 5, 6 Kritiken, die ich gelesen habe, keinem der Kritiker aufgefallen ist, beziehungsweise von keinem erwähnt wurde, aber dir ist es aufgefallen. In der Tat haben die Texte in der Inhaltsseite was ganz Einfaches, Elementares, was Archaisches. Sie reden zumindest von einfachen und von elementaren Dingen. Es ist das Vokabular eigentlich einer bäuerlichen Welt des 19. oder gar des 18. Jahrhunderts. Da kommen die Erde drin vor, Bienen, Hunde, Pferde, Garten, viele andere ganz einfache Naturdinge, Völker, Furchen, Gras, Jahreszeiten, Brot, Zimmer, Tür, Mehl, Zucker, Glas. Kein Wort, das wir im 21. Jahrhundert leben. Nichts, was auf Internet hindeutet, noch nicht mal Autos kommen darin vor, überhaupt kein Hightech. Also es gibt überhaupt keine Hinweise auf moderne Zivilisation. Wenn nicht diese Dichternamen drin wären, wüsste ich überhaupt nicht, in welchem Jahrhundert wir uns bewegen. Wir wissen natürlich als einigermaßen gebildete Leser, dass Hans in der Tradition des Surrealismus auch steht, zumindest mit einem Bein ganz dick, und er also irgendwie sich vermutlich im 20. Jahrhundert befindet. Aber an den Wörtern merken wir es nicht. Ist dir das selbst bewusst, diese archaischen Wörter?
Nein, es ist mir, erstens ist es mir nicht bewusst, es wird aber interessant. Als zweitens möchte ich doch einen Einwand bringen, nämlich den, dass man an der Formsprache vielleicht schon merkt, dass wir Anfang des 21. Jahrhunderts sind. Wenn wir im 18. Jahrhundert wären, dann wäre die Prosodie, also die Form der Gedichte, wäre gebunden und so weiter. Und das ist sie ja nicht.
Deshalb sage ich ja, auf der Inhaltsseite, nicht auf der formalen Seite. Ja. Und das ist aber etwas sehr Verblüffendes. Ja. Es ist eine sehr moderne, sehr gewagte, für mehr als die Hälfte der Lyrikleser, vermute ich mal, spekuliere ich mal, immer noch eine Form, mit der sie nicht so richtig was anfangen können.
Wenn ich da gerade einhaken darf, ich glaube, das ist der Grund, warum ich von Rätseln gesprochen habe, die ich hier drin finde.
Du hast von Verrätselung gesprochen, das ist was anderes. Verrätselung wäre das, dass ich mich hinsetze und mir überlege, wie kann ich es denn jetzt möglichst unverständlich machen?
Nee, das habe ich nicht gemeint, sondern ich habe das eher gemeint, ich glaube, es sind die Psychologen oder die Soziologen, die diesen Begriff des Double Bind haben, dass du also widersprüchliche Botschaften sendest, weil ich habe auf der einen Seite dieses wohlvertraute, einfache Vokabular, das dann in einem Zusammenhang erscheint, den ich nicht deuten kann. Ja. Und da fühle ich mich, also hilflos wäre ein falsches Wort, aber es ist alles offen. Und das, glaube ich, kann manche Menschen auch verunsichern. Aber das ist das, was ich mit einige Rätsel meinte, weil ich nicht sofort weiß, wie ich es deuten soll und ob ich es natürlich überhaupt deuten soll. Vielleicht soll ich ja einfach auch nur den Klang auf mich wirken lassen, den ich zum Teil auch an sich einfach als Klang, als Melodie absolut reizvoll und musikalisch finde.
Ja, das kulminiert bei mir dann in diesem Wort Zalal, was er dann drin hat, was eigentlich in der Narrative of Arthur Gordon Pym, das ist diese Erzählung, diese Südsee-Erzählung, Seemannsgarn von Edgar Allan Poe. Ja. Und das endet ja in dieser Inselgruppe Zalal. Und dieser Name klingt schon wie eine exotische Sprache fast. Und eigentlich könnte ich das sagen, diese Dichtersprache ist Zalal. Also es ist ein etwas entrückt von der Wirklichkeit, die Errichtung eines eigenen, vielleicht auch in sich eines hermetischen Verweissystems.
Ich möchte dazu gerne den Hans selber zitieren, nämlich bei einem anderen Band. Ich weiß nicht, ob es der davor war oder der davor schon. Egal, wir kennen uns auch schon jetzt eine Weile. Und dann habe ich ihn auch gefragt, da ist diese Sprache ja auch. Das ist ja eben deine lyrische Sprache. Und irgendwie ging es darum, was ist das? Die Sprache, in der du Lyrik dichtest, sprichst, was ist das für dich? Und dann hast du gesagt, es ist, als ob ich in der Sprache des Paradieses spreche. Ja. Wenn ich weiß, dass jeder mich versteht. Ja. Wenn ich also nicht mehr, so wie wir jetzt erdgebunden hier drauf achten müssen, Grammatik und Satzbau und was weiß ich was alles, sondern dann versteht es jeder und ich kann sprechen, wie ich will. Und das ist die Sprache des Paradieses. Ich finde es ein unfassbar schönes Bild.
Dann sind wir eigentlich, und das ist meine Frage, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber eigentlich bei so einer programmatischen Universalpoesie ist das so eine Rückverzauberung der Welt dann. Also eigentlich so eine Romantisierung mit den Mitteln jetzt unserer Gegenwart.
Ja, könnte man. Also nur tendenziell würde ich das sagen. Also
das Lallen der Ausgießung des Heiligen Geistes.
Genau, die Glossolalie. Die Glossolalie heißt das ja. Und Zalal ist natürlich ein Wort, auch ein das Lallen. Ziemlich in die Nähe von Glossolalie kommt. Ja? Und das ein gewisses Lallen hat in dem Gedichtband. Vorher habe ich ja sogar Kiswahili geschrieben, teilweise manche Zeilen auf Kiswahili, die wirklich keine Sau versteht. Ja? Deshalb, ich denke auch nicht, dass man da irgendwas unbedingt erklären müsste. Ich Ich denke, dass ein Gedicht etwas ist, was sowohl auf der, so wie ich mit einem Bein im Surrealismus und mit dem anderen Bein weiß, was ich wo stehe, so steht das Gedicht immer mit dem einen Bein in der Musik und in der Unverständlichkeit und eben in der Sprache des Paradieses und mit dem anderen Bein im Ausdruck, im Expressiven. Und so sollen meine Gedichte sein, denke ich. Und das kann ich natürlich nicht dann dadurch sozusagen leichter konsumierbar machen, indem ich alles erkläre. Das bringt's ja nicht eigentlich, ne? Im Grunde. Ich sage auch, wenn ich im Unterricht manchmal in der Schule mit Schülern spreche, sage ich, Leute, wenn jemand etwas sagt, was ihr sofort versteht, dann will er euch was verkaufen. Ja? Das, was mir etwas bringt, das ist meine ganze Überzeugung. Das, was mir etwas bringt, ist etwas, worüber ich nachdenken muss und dass ich mich hineinarbeiten muss. Und vielleicht sind Gedichte auch irgendwie Produkte von so einem Arbeitsprozess, der sich wieder entäußert und dann aber natürlich auch rätselhaft ist, selbst für mich rätselhaft sein muss, damit er mich interessiert. Mhm. Wenn ich Dinge sage, die ich alle weiß, dann brauche ich kein Buch zu schreiben.
Wie ist denn der Produktionsprozess? Also fällt dir sowas dann ein? Sagen wir mal, jetzt irgendeine ungewöhnliche Formulierung? Oder hast du ein Bild und formst dann da dran? Kommt erst ein Funke, der dann ausgearbeitet wird? Oder wie macht sich das, wie wird das Form?
Ich habe so ein kleines Buch, das ich jetzt hier vorzeige. Mhm. Und da schreibe ich Sachen rein, die mir entgegenkommen. Mhm. Witze, egal was, oft auch Dinge, wo ich mich verlesen habe, beispielsweise. Das Verleser gibt es sehr viele und das ist sozusagen so die Freudsche Witztheorie. Ja, das ist natürlich immer interessant, wenn man sich etwas notiert, wenn man etwas gesehen hat. Oder Sprache von Zalal habe ich bei Arno Schmidt gefunden, irgendwie habe ich notiert. Ne? Ja. Und so. Also es gibt sehr viele Notate. Dann finde ich beispielsweise, sagen wir mal, Bandnamen finde ich interessant. Ich finde Zeilen interessant. Ich finde aber auch Nachrichtensendungen interessant. Alles das, was ich interessant finde, schreibe ich in ein kleines Buch. Manchmal habe ich sogar denselben Einfall mehrmals und schreibe ihn mehrmals in das Buch. Das merke ich erst dann, wenn ich das Buch mal durchgucke. Dann sage ich, hoppla, da und da habe ich ja dieselbe Notat gemacht. Also ich habe Notate, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es mich überkommt, sprachlich, dass ich eine Idee habe. Und dann habe ich so einen College-Blog, DIN A4 kariert und da schreibe ich sehr schnell, wie die Surrealisten auch.
Also das ist Ekritur-Automatik.
Die Hand soll schneller sein als der Kopf. Und schreibe Gedichte, manchmal mehrere, morgens um 9, mehrere Gedichte. Und dann, wenn ich dann irgendwann mal das Gefühl habe, ich müsste die jetzt überarbeiten, wenn ich also merke, da ist plötzlich eine Struktur, da ist ein Zyklus oder sowas, dann fange ich an, die nochmal zu schreiben. Ich habe einen anderen Block und schreibe jetzt ein Gedicht ab, das ich in dem einen Block hatte, schreibe ich runter und das geht so 20, 30 Mal.
Hochinteressant. Welchen Spielregeln folgt dieses zweite Abschreiben dann? Das erste ist klar, ja, das ist eine Variante von automatischem Schreiben, ja. Eben, ja. Aber das zweite ist ja dann ein bewusstes und ein jedenfalls zu großen Teilen kontrolliertes Schreiben.
Auch das erste ist wahrscheinlich schon kontrolliert, aber
durch dein Unbewusstes,
durch mein aber Unbewusstes, nicht bewusst aber das, und auch dadurch, dass ich eine gewisse Routine, Formulierungsroutine habe, die sozusagen in mich eingesickert ist. Also das ist nicht mehr, deshalb haben die Surrealisten ja auch irgendwann mal aufgehört zu schreiben. Du kannst nicht immer unschuldig schreiben, das geht nicht.
Nein.
Also gut, das Erste ist so. Und dann gucke ich, was für Strukturen sind in dem Text drin. Was kommt denn da raus an beispielsweise an Themen, an Motiven? Und dann schaue ich, ist es... Ich organisiere das aber auch immer noch halb unbewusst, wenn ich das zweite Mal schreibe. Also ich setze mich nicht hin und analysiere und mache dann eine, sagen wir, eine Skizze oder so, sondern ich schreibe wieder von vorne bis hinten. Und so mache ich das sehr oft, 20, 30 Mal, bis ich das Gefühl habe, so, jetzt ist der Text erträglich geworden, jetzt kann ich ihn eintippen in den Computer. Und dann tippe ich ihn ein in den Computer und dann habe ich auch schon eine gewisse Struktur, also Zyklen oder Themen oder so irgendwas. Und das arbeite ich dann noch weiter raus und nehme vor allem viel raus. Ich nehme viel weg. Also auch die, beispielsweise selbst diese Gedichte, die da alle so sehr schlank untereinander mit nummerierten Strophen stehen, die waren mal fast Prosa-Gedichte. Ne? Also ich nehme sehr viel weg und ja, dann irgendwann mal habe ich vielleicht 200, 250 Gedichte und dann denke ich, okay, jetzt könnte ich ja mal ein Gedichtband draus machen.
Das ist, glaube ich, eine eindrucksvolle und überzeugende
nachvollziehbar, ja.
Schilderung dessen gewesen, wie der Werkprozess läuft. Das heißt, der läuft aber dann schon anders als bei der Mehrheit der Lyriker.
Das weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen. Da bin ich
nahezu sicher, ja. Also auch allein, wenn du andere Gedichte liest und anguckst, da braucht es sehr viel mehr Konstruktionswille und Verstandeswille, um die Bilder so ineinander zu fügen, dass sie von allen oder doch von sehr vielen verstehbar sind. Das wollen viele. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, es gibt in diesem ganzen Gedichtband eigentlich nur ein einziges Gedicht und das ist das erste, das in so einer herkömmlichen Bildfolgenlogik, einer sehr schönen übrigens, funktioniert. Ich würde dich auch bitten, das mal zu lesen. Wir lesen viel zu wenig Gedichte und reden viel zu viel darüber. Der Simplon ist das, ja, das ist dieser Tunnel, durch den du...
Ein Pass, der Simplon ist ein Pass.
Aber auch ein...
Ein Tunnel, und der unter dem Pass durchgeht und ist natürlich auch ein Simpel.
Ein Berg, ein Simpel ist es auch noch, ja.
Der Simplon sagt, die Vögel frieren nicht, sie haben Beine, dünn wie Streichhölzer. Die Streichhölzer frieren nicht, sie setzen ein Ölfass in Brand. Das Ölfass friert nicht, es ist der verstorbene Faun aus verstorbenen Meeren.
Das ist klar, einfach, verständlich und alle anderen sind komplizierter, weil sie sich nicht auf allgemein oder gemeinschaftlich verständliche Bilder oder Metaphern reduzieren lassen, sondern da einfach ganz viel ja, Individuelles drin ist, was du geschöpft hast und geschaffen hast und wo man einfach nicht zurechtkommt, wenn man diese Gedichte. Die Frage geht jetzt da auch an die Germanistin und Deutschlehrerin Stefanie Schmoll, ob ich damit richtig liege. Das lässt sich nicht einfach so interpretieren, wie wir gewohnt waren, in der Schule Gedichte interpretieren zu müssen. Da ist eine Metapher, da ist ein Bild. Das müssen wir jetzt irgendwie umklappen. Ja, das bedeutet irgendwas. Also da ist ein Sein, ein Zeichen, ein Symbol und das bedeutet etwas anderes als sich selbst. Diese Gedichte sind keine Kühe, aus denen man schwarze Milch melken kann.
Also ich glaube erstmal, dass es grundsätzlich bei Lyrik immer so ein Trugschluss ist, dass man das so einfach nach, das ist eine Metapher, das interpretieren wir so, das Metrum und so weiter, das kann eine Hilfestellung sein, aber ich lese Lyrik selbst meistens für mich zu Hause laut und ich muss eigentlich diese Worte auf der Zunge spüren und da merke ich auch, dass diese Worte so ein Eigenleben haben, einen Körper, einen Klang. Das ist das, was wir jetzt erst noch wenig besprochen haben. Also und für die Gedichte in diesem Band gilt es vielleicht umso mehr, dass man sich erstmal intuitiv annähert und nicht mit diesem Diktat des Verstehenmüssens. Und das ist der Akt der Anarchie, denke ich hier, dass wir eben nicht dieses Diktat des, wir brauchen eine Haltung, eine Meinung, eine Richtung, eine Aussage, weil das Schöne ist, dieses, ja, vielleicht fluide dieser Texte, dieses in der Schwebe bleibende, eben auch nicht Materie, nicht ganz körperliche und dafür finde ich, ist der Zugang einfach ein intuitiverer.
Was wäre mein Tipp? Wie soll ich mich diesen Gedichten nähern, wenn ich mich ihnen nicht mit dem Versuch, sie zu verstehen, nähern soll? sie klanglich weiter zu lallen, hätte ich fast gesagt.
Nein, natürlich kannst du. Du kannst sie auch verstehen. Sie sind ja nicht unverständlich. Es ist ja nicht Charivari oder so. Du kannst sie natürlich auch verstehen. Du kannst nur nicht alles verstehen. Vielleicht kannst du nicht alles verstehen. Du musst manchmal auch sagen, okay, das ist jetzt eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen oder so. Aber das sind halt keine Gedichte, die sich sozusagen in das Innere des Lesers oder der Leserin einschmeicheln, sondern sie konfrontieren mit einem sprachlichen Prozess. Und ich denke, dass man das alles sehr gut verstehen kann. So wie man den Titel Der heisere Anarchimedes natürlich auch sehr gut verstehen kann, wenn man zuerst mal sich überlegt, was steckt denn da drin?
Ja, vielleicht so gut, wie ich eine Frucht verstehen kann. Wenn ich eine fremde Frucht esse, die ich nicht kenne, also gar nicht verstehe, ich beiße da rein und dann setzt das Empfindungen, Geruch, Geschmack und so weiter frei. Ich nehme das wahr, ich verstehe es auch, ich verstehe es aber gleichzeitig auch nicht, weil ich nichts von dieser Frucht weiß.
Und es ist auch mehr als das, was ich habe, wenn ich die Frucht analysiere. Das finde ich ja immer so spannend. Das fiel mir nämlich eben auf bei dem, was du gesagt hast. Dafür würde ich gerne dieses Gedicht Lob auf Niki mal anführen. Aber bei der Frucht zum Beispiel, ich kann es analysieren, ich kann sie zerschneiden, ich kann die Zellstruktur, ich kann sagen, welche Vitamine und so. Aber wenn ich es schmecke, ist es einfach mehr. Und zwar etwas, was ich nicht fassen kann, was mit dem Gefühl zu tun hat, mit der Emotion. Und das muss ich auf mich wirken lassen, sonst hätte ich ja gar keinen Geschmack. Und ich finde bei dem Gedicht Lob auf Niki, wo es ja, wenn ich das richtig verstehe, um Niki Lauda geht,
ja,
ich habe nämlich im ersten Moment gedacht, welcher russische Revoluzzer ist das jetzt wieder, den ich nicht kenne? Ich habe nach Nikita überlegt und so, weil man ja natürlich dann auch sofort so ein bisschen eingeschüchtert ist, muss ich jetzt mal sagen, von all dem anderen, was bis dahin, wir sind ja da schon auf Seite 83 und dann geht es hier um Niki Lauda. Soll ich es mal gerade vorlesen?
Ja,
und
bitte,
ich finde,
bitte.
Es zeigt aber ganz großartig, was du gerade gesagt hast, dass man auch es mal laufen lassen muss und mal gucken, was passiert denn mit mir, wenn ich, und dass diese Bilder mehr sind als das, was ich erkenne. Aber das Bild, was dann kommt, ist deutlich größer. Lob auf Niki. Auf den umliegenden Hügeln eine Verneigung der Bäume. Man sah sich im Spiegel, einen Fisch in der Hand. Auch die Bucht hatte diese Farben. Der Tee war in Tränen gezupft, in Süßwasser gezogen. Nikis Luftfahrt, die das Lob in ihrem Namen trägt. Für die Schwalben war es keine Stunde früher und für die winzigen Mücken noch Nacht. Groß wie Hunde, die Bauten hinter den Fassaden. Man fand ein Ohr in der Mülltonne. Die Mühlen tranken das Wasser, das vom Berg kam. Niki an die Wand gestellt, begnadigt. An die Wand gestellt, geile Leute. Man beschwerte das Haar mit einem Stein. Niki verbrannte, wurde gelöscht, verbrannte.
Ja, das ist Niki Lauda, der das Lob Lauda in seinem Namen trägt. Das ist auch eine Inspiration von mir, ist das Übersetzen, dass man immer wieder Dinge übersetzt. Man sieht einen Namen und denkt, hoppla, das heißt ja dies und jenes. Manchmal übersetzt man auch falsch, das ist aber dann trotzdem auch interessant. Also es sind einige falsche Etymologien in diesen Gedichten drin. Das wäre auch eine Inspiration, dass man, wenn man das mal angefangen hat, dann ist das wie eine Sucht, die Übersetzerei. Man sieht beispielsweise die Ludwigshafener Nummer LU ZI und eine 4 dahinter und dann denkt man, hoppla, das ist ja Lucifer, was da vor mir herfährt. Ja? Also man fängt an, die Psychoanalytik nennt das Konfabulation. Man fängt an, die Zwischenräume zwischen den Dingen anzufüllen mit Ideen von Zusammenhängen.
Ja? Eine Handvoll von Gedichten, wo mir das sehr aufgefallen ist, dass man ja versteht, mehr intuitiv versteht, ohne jetzt jedes Detail verständlich nacherklären zu können, ist zum Beispiel dieser Mini-Nibelungen-Zyklus. Ja. Ja? Hagen, Siegfried, Brünnhilde, Grimhilde, 4 kurze Gedichte. Ich würde dich sehr gern bitten, dass du die auch mal liest. Da überzeugt mich jedes von seinem Sound her. Ja, ja, das ist unbedingt diese Figur, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, welche Metapher, welches Bild, welche Formulierung, was genau meint. Das verstehe ich nicht so, dass ich es überzeugend beweisbar nacherklären kann. Ich verstehe es eher halt mit dem Bauch, so wie ich einen Apfel verstehe.
Oder über den Klang, ja, diese Vokale, also bei diesem Hagen, der für mich auch dieses Dunkle hat, ja, dieses Düstere mit diesen O-Lauten.
Lies die doch einfach mal, die vier Texte.
Vier Eisen. Vier Eisen. Eins, Hagen. Hol's aus dem Auge, hol's aus der Elle, hol's aus dem hohlen Zahn. Hol's aus dem Strunk. Hol's aus dem Garten, dem Gürtel, dem Hag. Hol's aus dem Trocknen. Hol's aus der Toklas. Hol's aus den Kriegen. Hol's aus dem Haus. Hol's aus der ängstlichen Trommel, der Hocke. Hol's aus dem Holz. Zwei, Siegfried. Sei ein Blattstück, sei eine Seife, sei ein eitles Summen im Wald. Ein Hummer im Sieb. Sei eine Lieferung, sei frei. Sei ein Sein, sei ein Brunnen, sei ein Stein. Drittens Brünhild. Brüte die Brust und ihren Inhalt befrei, weißt du noch. Greif tiefer hinein, liebe die Leere, die bröckelnde Kohle im Flöz. Liege wie sie, früh gepanzert, heut gebrüht. Vier, Kriemhild. Kriemhild, nixe aus nichts, lore im Boot, gleicht sie einem Löffel Sahne mehr nicht. Später die Tante mit dem xantischen Bein sticht ins Nähzeug, unsinkbar ins Gewebe, rudert im Blut. Lieb, wer das liest. Ja, da entstehen die Gedichte aus der Übersetzung des Namens. Also es ist so, da ist der Name. Und natürlich in der Heldendichtung des Mittelalters sind die Namen immer sprechend. Es hat immer einen Grund, warum einer so heißt, wie er heißt. Und das ist vielleicht ja auch eine literarische Vorgehensweise. Das ist heute auch im Roman noch so, dass sich jeder Romanautor überlegt, welchen Namen soll ich denn meinem Protagonisten geben? Und so ist es eben auch bei diesen mittelalterlichen Dingen. Und da habe ich mir, ich dachte mir, ich müsste jetzt mal vier Eisen schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir den Namen genommen und habe sozusagen von den Namen her assoziiert. Und das ist dann dabei rausgekommen.
Was mir dabei aufgefallen ist, dass es ja aber auch in der Form sich eigentlich anschließt an diese Helden-Epik. Ja. Also wir haben hier 12. Jahrhundert eigentlich, ja, beim Nibelungenlied. Und was du machst, nicht konsequent, aber immer wieder, da gibt es den Binnenreim, da gibt es, ja, den Stabreim. Oder auch nur, dass diese Konsonantenverbindungen bei der Brünnhild oder die Umlaute dann, ja, dass das in dem Gedicht dann jeweils, gerade wenn man sie alle vier nebeneinander hört, dass da jeder seinen eigenen Sprachduktus-Charakter hat. Und ich finde, das ist sehr nah an der Form der Epik, ja, des Epos aus der Zeit. Und das hast du bewusst so gemacht.
Ich habe das am Ergebnis gesehen.
Okay,
man merkt es irgendwann mal.
Aber nicht geplant.
Aber wie, ja, nein, erstaunlich, geplant war das nicht, dass aber die Beschäftigung mit dem Thema, ja, das ja offenbar bei dir hervorruft.
Ja.
Spannend.
Ja, Theo, du hast vorhin gesagt, es sind viele alte Wörter drin und du, Kerstin, hast es auch gesagt, es sind viele einsilbige Wörter drin. Die einsilbigen Wörter sind ja die Grundwörter, die wir haben und die beispielsweise im Englischen fast immer genauso sich anhören wie Brot und Bread und Earth und Erde und so weiter. Ne? Dadurch entsteht so etwas auch. Ich habe mich aber auch schon mit diesen mittelalterlichen Sachen auseinandergesetzt. Das interessiert mich sehr eigentlich.
Es kommt noch eine wirklich wichtige, oft vorkommende, formale Eigenheit, Gemeinsamkeit in diesen Gedichten vor, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, die ich auch bei keiner der Kritiken gefunden habe. Nämlich, es wird vergleichsweise häufig, ich weiß nicht, sind es 10, mehr als 10, vielleicht 20, hier wieder Wind über den Tisch, Texte drin, die in einer Art von indirekten Rede, in einer Art von Redebericht funktionieren. Da wird gesagt, ein anderer habe gesagt, also auch Konjunktiv, der eher nicht so ins Gedicht gehört. Ist dir das bewusst gewesen? Ist das planmäßig entstanden? Und wer ist da diese dritte Person, die da gesagt habe soll oder gesagt habe? Und wer ist offenbar das lyrische Ich, dass der sagt, dass da einer gesagt habe?
Das kommt ja in den, so vielleicht seit Ernst Jandl, aus der Fremde, kommt es ja öfters mal vor, dass es einer so macht oder eine auch. Im Umkreis der Wiener Gruppe ist es schon manchmal fast eine Masche gewesen. Es ist aber ein Mittel, du hast es richtig beschrieben, es ist ein Mittel, um Dinge von sich weg zu stoßen oder zu schieben, vielleicht eher zu schieben als zu stoßen. Und das sind dann oft Selbstbeschreibungen, ne? Das, in diesen Gedichten hier, das sind Selbstauskünfte, die aber natürlich auch nicht so eins zu eins zu nehmen sind. Aber man, das Schreiben ist ja auch eine Sache, vor allem eine Sache, die das Unterbewusste anspricht. Und manchmal möchte man auch von sich selber irgendetwas sagen. Und selbst wenn es dann nicht so ganz zutrifft, ist es trotzdem gesagt.
Also eine Form der Vermeidung, ich zu sagen.
Ja, oder auf der anderen Seite, aber hätte ich diese Gedichte nicht auf ich schreiben können. Ne? Diese Ich-Vermeidung war notwendig dafür, dass die entstehen konnten. Also die Distanz ist notwendig, um das sagen zu können, was da drin steht.
Ich würde gerne noch ein, zwei, drei Texte hören, Stefanie, Kerstin. Was sind denn eure Lieblingstexte oder ein Text, den ihr für ganz wichtig, ganz zentral haltet?
Mir hat sehr gut gefallen dieses Je ne mange pas de ce pain-là.
Ja.
Ziemlich zu Beginn, weil da findet sich diese tolle Formulierung, das Wort erschrickt und wird Schrift. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich schlage vor, dass der Hans liest, wenn wir den Autor schon da haben, soll er auch arbeiten.
Je mange de ce pain-là.
Ist das ein Zitat? Mir kommt es vor, es sei ein Zitat.
Das ist ein Ausruf, das liest man öfters. Das ist ein Ausruf der Rebellion.
Ja.
Von diesem Brot esse ich nichts.
Also diesen Scheiß mache ich nicht.
Das mache ich nicht. Ja. Die Franzosen tun ja sehr vieles ausdrücken übers Essen. Ne? Man sagt beispielsweise auf Französisch, sagt man traurig wie ein Tag ohne Brot. Ja.
Das schluck ich nicht.
Das schluck ich nicht, ja. Okay. Je ne mange de ce pain-là. 1. Er trinke weißes Wasser, stillen Wein. Dieser Weizen sei ihm ein trockener Dreck. 2. Ein dichter Fleck in einem Land aus Staub und Pferden, ein gehegtes Stück Fleisch. 3. Es war die Zeit der Muschelhaufen. Die Toten begrub man unterm Hüttenboden. 4. Die Vögel begrub man im Wellblech der Lüfte. Wie Brote hingen die Birnen. 5. Ins Wasser. Das Brot war aus den Birnen gemacht. Man aß Kerne. 6. Von den Stielen. Die Hirse wandelte unter den Menschen. 7. Das Geld ein Gift. Der Stachel des Geldes. Durchsichtige Flügel des Geldes. 8. Schlafplatz des Geldes unterm Feigenblatt. 9. Das Fell des Geldes, der Geruch. 10. Trope, Trost, Tuch, Tücke. Das Wort erschrickt und wird Schrift. 11. Das Gras der Gärten fürchte er mehr als die Zähne des Wassers, den Schutz der Lüfte. 12. Suche er und fliehe das Selbstgespräch bei den schweren Steinen. 13. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hell, ich will dir ein Pestilent sein. Also dieses 13. ist ein Zitat vom württembergischen Friedhof in Roth unter der Riedburg. Das ist der Nachbarort zu Edenkoben. Und dieser protestantische Friedhof ist privatisiert. Der existiert nicht mehr als Friedhof. Es stehen noch ein paar Steine. Es gibt einen Torbogen, auf dem am Wappen steht, und da steht: Tod, ich will dir ein Gift sein, Hell, ich will dir ein Pestilenz sein. Was das Programm der Puritaner ist eigentlich. Im Grunde, dass man den Tod so weit bekämpfen möchte, dass man ihn vergiftet und dass man die Pest in die Hölle tragen muss, damit die Höllentoten noch einmal sterben. Das ist eine Radikalität, die für mich unglaublich ist und die aber auf der anderen Seite auch sämtlichen Reformismus irgendwie Lügen straft, nicht wahr? Das ist sozusagen der Anarchimedes in protestantischer Form.
Hölderlin ist da drin, mit gelben Birne tangend, ja, und voll mit wilden, ja, Rosen, das Land in den See, Hälfte, ja, des, ja, Lebens. Ich habe da drin auch Isra Pound gelesen, ja, sein Hass auf das Funktionieren des, ja, Kapitals, ja, auf den Zins, auf, ja, den Wucher, Usura, ja, 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 da ist eine ganze Suada gegen Usura,
ja, um mit, ja, was um aber mit natürlich auch Israel lustig Pound ist, wenn einer Pound heißt, ja? Pound. Wenn einer Pound heißt und gegen den Wucher wütet, dann ist es auch ein lustiger Zusammenhang eigentlich. Ne? Ja, es ist, okay, auch, wenn ich das sagen darf, es ist auch beispielsweise ein elsässisches Gericht darin, der Bärewecke, das Früchtebrot heißt auf elsässisch Bärewecke, und das heißt, das ist das Birnenbrötchen, ne? Und man kann Brot aus Birnen machen, das ist auch möglich. Also das heißt, es ist sogar kulinarisch triftig, dieses Gedicht.
Stimmt, es gibt Birnenkuchen.
Ja.
Ja. Kerstin, was sind deine, oder ist mindestens eins,
ja, Lieblingsgedichte? Es gibt mehrere, aber ich würde jetzt gerne hier dann doch nennen, das letzte, Mein Vater war, einfach auch, weil es an der letzten Stelle steht. Und ich finde, wenn man dann das ganze Buch so auf sich hat wirken lassen, und es hat einen auch so viele Wege geführt, die sich vielleicht auch irgendwo verlieren oder so. Also ich weiß nicht, man ist ja durch viele Bilder, durch viele Welten gegangen. Und dann kommt man, und da bin ich sehr dankbar drum, am Ende nochmal so ein bisschen auf die Person zurück. Glaube ich jedenfalls, weil ja da steht Mein Vater. Also denke ich, es hat was mit deinem Vater zu tun. Und dann sind da diese Bilder einer vergangenen Zeit. Ich habe da so ein Bild von den Waltons vor Augen. Ja, der Vater mit seinem karierten Hemd, der Holzfäller war und so. Also ich lese in diesem Gedicht eine Liebe zur Familie, zu einer Zeit, die längst vergangen ist, in der auch nicht alles nur gut war, aber es ist in seiner Bruchstückhaftigkeit sehr komplett, finde ich, diese Welt und dieses, ohne es zu beschönigen, aber dieser Blick auf eine Vergangenheit. Also das gefällt mir daran sehr gut, weil ich finde, es ist ein wunderbares Schlussgedicht.
Es liest der Autor.
Mein Vater war. Mein Vater war Holzfäller, meine Mutter Näherin, Stepperin, die Schritte groß wie ein Sprung der Atlantikflieger vom Rheinknie. Büglerin mit Locken, den Kopf ins Taschentuch getaucht, Köchin einer Ferienkolonie. Mein Vater war Schmalhans. Ein Laubsäger im Herbst, er trug sein kariertes Hemd, die Knochen standen vor. Mein Vater war Knacker Kreidler, ein Ingenieur. Er hängte den Faden meiner Mutter zum Trocknen auf. Meine Mutter eine Harbenick, Suckfüll, mein Vater ein Natterer. Meine Mutter war Mundschmiedin, geschmeidige Samtsoße. Mein Vater war ein Klotz, mein Vater war eine Glatze. Meine Mutter ging in Schuhen. Der Wind fand sie auf den Feldern. Ihr Haar war ein Korn und ein Stroh. Die Papageien verkohlten in den Wäldern von Brasilien. In meinem Elternhaus hingen keine Gardinen vor dem Wind. Mein Vater, nose to tail, hauste in einer Baracke aus Zigarrenbrettern, die ohne Dachstuhl, ohne Schindeln durch die Rheinstraße schwamm. Wir Kinder waren Zickzack aus der Maschine, wir Kinder waren Stumpen. Mein Vater war Plinius, der Vollere. Meine Mutter war Martilla im Gestrüpp. Meine Mutter war eine Strickleiter, mein Vater ein Bienenstock. Meine Mutter war inständige Flucht, reine Stofflichkeit. Und meine Mutter war eine Zentrifuge, mein Vater ein Nussbaum. Mein Vater war ein Stoffel, ein Grimmel. Meine Mutter nannte sich das bittere Meer. Meine Mutter kettete für Popeye. Mein Vater war Popeye. Mein Vater dicker als ein Kind und kürzer als ein Pferd. Mein Vater war ein karierter Hund, ein Fallholz. Meine Mutter eine Frühstückssonne, Harz und Honignadel im nämlichen Grab. Im Internet, als ich das gelesen habe, kam sofort der Kommentar: Eine tolle Familie, Ausrufezeichen.
Und das war ein toller Podcast, ohne mich zu loben. Dank des Autors Hans Till, dank Stefanie Schmoll und dank Kerstin Bachtler. Sie hörten in Podcast Literatur Hans Till und sein neuer Gedichtband Der Heisere an Archimedes, erschienen im Poetenladen Leipzig 2020, 110 Seiten, 18,80 €. Unbedingt kaufen und noch unbedingter lesen. Heute mit dabei in Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, also der Autor Hans Till, die SWR-Redakteurin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler, die Germanistin Stefanie Schmoll. Mein Name ist Theo Schneider.